Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast diese Woche.
Hallihallo.
Und diesmal hat nicht Flo den Eisbrecher, sondern wir haben einen Eisbrecher. Gemeinsam, genau. Ist das verrückt. Wir wollten über Star Wars Outlaws sprechen, was von Ubisoft gerade noch in der Entwicklung ist und bald released wird, weil letzte Woche gab es einen Trailer, einen Story-Trailer, nicht wahr?
Genau, also hat mir ja auch auf Instagram gepostet.
Genau.
Und ja, Story-Trailer, also er heißt Story-Trailer, aber ich weiß nicht, ob sie das aus Angst gemacht haben, um nicht zu viel zu spoilern, aber wir beide hatten ja, also wir hatten uns schon ausgetauscht gehabt und da war, glaube ich, so das kürzeste Fazit von uns. Irgendwie nichtssagend, dieser Trailer.
Wir haben uns noch das Video von der GameStar angeguckt. Die haben uns noch so ein bisschen Background-Wissen zu, ich glaube, so Kartellen noch gegeben über Comics. Das war es aber auch schon. Ich glaube, mehr konnten sie dazu auch dann nicht sagen. Also so richtig die Story, ja, wir haben also, ich glaube, die Grundstory ist schon relativ klar, auch für zu Beginn schon. Ne? Also es geht im Endeffekt um kriminelle Kartelle wie die Pikes und Crimson Dawn etc., die wir auch aus dem Star-Wars-Universum kennen. Und du musst quasi deinen Weg dann da in der Galaxis machen und dann Aufträge für die erfüllen und so. Aber was jetzt so richtig die tiefe Story ist, ist, glaube ich, bisher immer noch so ein bisschen verborgen. Den großen Antagonisten haben wir auf jeden Fall gesehen von Star Wars Outlaws, ja.
Ich muss halt sagen, ich habe so den Aufhänger noch nicht so 100% so für mich so gegriffen, so was tritt die Reise los? Weil meistens ist ja das, was du in Trailern so mitbekommst, so das ist passiert, dort soll es hingehen. Und irgendwie ist mir das in diesem Trailer noch nicht so ganz klar geworden. Ich persönlich fand es sehr witzig, das bringt aber gleich auch noch zum traurigen Thema. Wir hatten es in letzter Zeit sehr viel über Jabba the Hutt. Ja. Den haben wir natürlich gesehen, Jabba the Hutt. Das gibt uns auch eine zeitliche Einordnung nochmal von dem Spiel. Ja. Gleichzeitig, davon noch, ich kann jedem das GameStar-Video dazu wirklich wärmstens ans Herz legen. Also lohnt sich wirklich da mal so, ich glaube, das hat uns auch deutlich mehr Futter gegeben. Aber das Preismodell, also ist mal wieder wie Ubisoft. Ich habe an sich auch kein Problem mit Season Passes, nicht zu verwechseln mit Game Passes, sondern wo man quasi mehrere DLCs mit rein hat. Aber dass da zum Beispiel von vornherein so eine Story-Mission wie mit Jabba the Hutt einfach rausgeschnitten wurde, um sie in der Deluxe-Version mit drauf zu pflanzen, die 110 Euro kostet. Ja, die hast du in der normalen Version, hast du die nicht.
Ja, warte mal ab. Und dann zwei Monate nach Release gibt es sie dann for free, wie bei Hogwarts Legacy, diese eine Mission, die es auf der PlayStation 5, glaube ich, exklusiv gab, die dann nach zwei Monaten oder drei Monaten oder so dann auch für alle rausgekommen ist. Ne? So eine Nummer wird das dann.
Ja, also das ist was, also ich bin eigentlich so, also Star Wars bin ich immer ein großer Fan, sie Tag 1 zu spielen. Das habe ich auch mit der Jedi-Reihe, also Jedi Survivor und Jedi Fallen Order gemacht. Aber das muss ich mir jetzt nochmal überdenken bei den Preisen, ob ich das jetzt bei so einem Spiel mache, wo auch vom Gameplay her noch nicht allzu viel klar ist. Also was sie wohl schon bestätigt haben, ist, man muss nicht auf Türme klettern, um Gebiete zu entdecken. Das wurden sie schon auf X gefragt. Das ist schon mal ein Pluspunkt für dieses Spiel.
Ja, das ist die Ubisoft-Formel, ne? So. Ja, also ich fand es ein bisschen beeindruckend, dass der Trailer wesentlich, also weniger einen guten Eindruck gemacht hat als der erste Trailer, also dieses Alpha-Footage, was sie gezeigt haben, wo du wirklich auch Gameplay gesehen hast, also was du machen kannst, dass du einen Grappling-Hook hast, dass du einen kleinen Kompagnon an der Seite hast, Nix, so heißt er, dass du irgendwie frei in der Welt rumfahren kannst, irgendwelchen Leuten begegnet. Also das hat wesentlich mehr bessere Werbung gemacht als dieser Trailer in meinen Augen. Ich freue mich aber trotzdem, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird. Zu dem Preismodell, oder überhaupt zu diesem Modell, was Ubisoft fährt und viele andere, ich finde das halt, ich frage mich halt immer, ob wenn schon von vornherein klar ist, also in der Entwicklung wird das ja schon klar sein, dass es DLCs geben wird. Und ich frage mich dann immer, leidet das Spiel schon mit Beginn des ersten Codes, den man schreibt damit, also auch von der Story her, leidet es darunter, weil man möchte ja Story noch verkaufen. Ja, weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel Jedi Fallen Order oder Jedi Survivor, die haben nie irgendwelche DLCs gesehen. Was auch interessant ist, weil es auch ein EA-Studio ist und wir wissen alle, dass EA auch gerne mal die Cash-Cow melkt, aber das Studio hat halt keine DLCs rausgebracht und das war auch gut und das hat dem Spiel auch sehr gut getan in meinen Augen.
Es war immer aus einem Guss, du hast nie das Gefühl gehabt, was zu verpassen oder dass sich irgendwo, keine Ahnung, dass da irgendwo so ein großes, fettes Tor war, durch das
Naja,
du nicht
voll.
gehen konntest, weil du nicht vorher deine Kreditkarte rausgeholt hast und dann quasi so passierscheinmäßig an dem Tor vorgehalten hast.
Aber das ist frech mit Jabba. Das ist mir, das habe ich gar nicht gesehen, dass es da, dass da irgendwie specialig was drin ist. Also.
Ja, das ist zwar nur eine Mission, heißt das auch in diesem Text drin, aber ich find's, nee, also
Nicht cool, Ubisoft. Nicht cool.
ja, das ist nicht cool.
Ubisoft ist ja in Düsseldorf auch. Falls die uns hören, ladet uns gerne zum Testspielen von Star Wars Outlaws ein. Das ist bei uns in der Nähe. Also von daher.
Vielleicht ändern wir ja unsere Meinung und finden das Preismodell doch nicht so schlecht, willst du sagen?
Nein, Spaß beiseite. Unsere Meinung kann man nicht kaufen. Noch nicht. Nein. Nein, Spaß beiseite. Also ich freue mich trotzdem aufs Spiel, weil dieses erste Footage hat mich sehr überzeugt am Anfang. Der Trailer hat mich jetzt nicht so ganz so krass überzeugt. Es war cool zu sehen, also keine Frage, war ein cooler Trailer, aber hat halt jetzt eben nicht viel gesagt. So. Also von daher bin ich noch gespannt, was da auf jeden Fall auf uns zukommen wird. Können wir direkt reinstarten, oder?
Genau, andere und neue Wege gehen. Wir hatten ja in der letzten Folge noch oder euch mitgegeben, der Millennium Falcon und Luke fliegen getrennt, nicht getränkter, sondern getrennter Wege. Was mir wieder aufgefallen ist, die beiden haben noch kurz einen Austausch gehabt und es wird schon über die Allianz gesprochen und nicht über die Rebellion. Und das ist was, wo ich mich immer wieder frage, so, wann war bei George Lucas der Moment, wo er sich so für ein einheitliches Wording entschieden hat. Also weil das ist was, das war ja auch in Episode 4, hatten wir das schon mal, als es um den Imperator ging, der ja nur als, ich glaube, als Kaiser war es,
Als
bezeichnet
Kaiser,
wurde.
ja.
Wobei man das auch auf die Synchro schieben kann. Ich bin mir gerade nicht unsicher, ob es
Imperator, das kannst du auch im Deutschen übersetzen, also Emperor, aber Emperor ist halt auch der Kaiser, also Imperator ist gleich Kaiser. Also das ist ein, ich denke mal, das ist so eine Art von Übersetzung, das hat man früher, glaube ich, sehr, sehr häufig gemacht. Genauso wie mit Lichtschwert und Lightsaber und sowas halt in der Form.
Genau, wobei ich mich halt mit der Allianz nochmal frage.
Jetzt ist der Punkt, glaube ich, gekommen, irgendwie bei George Lucas auch. Also ich glaube schon, dass das also grundsätzlich auch schon seinen Sinn hatte, dass man, weil wir hören ja auch immer wieder in Star Wars, dass das Imperium immer von so einzelnen Rebellenzellen spricht. Und da war vielleicht in George Lucas Kopf noch gar nicht so diese Sache mit Allianz. Aber jetzt zum Beispiel durch Filme wie Rogue One und Andor unterfüttert, macht das halt auch totalen Sinn. Auch Rebels übrigens, ne? Also Rebels hat damit angefangen, dass es ja auch wirklich alles einzelne Rebellenzellen waren, die gegen das Imperium aufbegehrt sind. Und sich dann später in Rogue One sehen wir dann den Zusammenschluss zur Allianz. Also das ist quasi kurz vor Episode 4, quasi, also jetzt so chronologisch, wissen wir, dass die ganzen Rebellenzellen sich zur Allianz zusammenschließen. Und ja, damals halt, natürlich gab es diese Sachen noch nicht und George Lucas hat dann wahrscheinlich gedacht, so jetzt ist quasi das letzte Gefecht und jetzt ist es nicht mehr nur, also das ist nicht nur Rebellenzellen, sondern halt eine Allianz.
Ich meine, passt ja auch. Also ich finde das so interessant, was wir jetzt halt auch in der Zeit immer wieder mehr an Filmen oder an Serien auch bekommen, die ja genau auch in diese Zeit auch reinspielen und das auch nochmal unterfüttern, was das für ein großes Unterfangen gewesen sein muss, also das Imperium zu schützen. Ich finde, Bad Batch macht dahingehend einen ganz guten Job zu zeigen, mit welcher Macht das Imperium auch regiert hat. Also, dass das nicht einfach so war. Hey, ich gehe mal kurz vor die Haustür und spray so ein paar Schimpfwörter irgendwo hin und dann habe ich da meinen Rebellionsdienst getan, sondern das Imperium hat ja wirklich mit absoluter Härte zurückgeschlagen. Bei allem, also egal wie klein und nichtig oder auch wie wir es in der Andor-Serie hatten, wo er dann für Kleins, also wo er Kleinstvergehen genutzt wurden, um einfach ja, Arbeitskräfte zu Zwangsrekrutieren.
Ja, vor allem Vergehen, die gar keine Vergehen waren. Also nicht mal irgendwie Kleinigkeiten, sondern ne, ich weiß, auf welche Szene du da hinaus willst bei Endor. Da, er hat einfach gar nichts gemacht. Also er hat einfach nur falsch geguckt, tatsächlich. Ne?
Ja.
Genau, also du hast ja am Anfang gesagt, dass quasi sich ja jetzt so unsere Freunde jetzt trennen. Ne? Also Luke möchte Richtung Dagobah zu Yoda, das hat er ihm ja versprochen. Und die anderen beiden, wie du dann ja gerade festgestellt hast, die wollen dann zur Allianz stoßen. Und dann haben wir so einen Szenenwechsel von Tatooine zum Todesstern. Und wir sehen dann ganz viele TIE-Jäger. Und ich finde, wir sehen den Todesstern und viele TIE-Jäger. Und da fand ich ganz spannend, dass man da die schiere Größe nochmal ganz anders, finde ich, nochmal wahrgenommen hat vom Todesstern vom zweiten im Verhältnis zum ersten aus Episode 4. Also rein cinematisch. Also man hat gemerkt, das ist ein riesiges Ding halt irgendwie, weil auch ganz viele TIE-Fighter da irgendwie flogen.
Ja, eine sehr beeindruckende Szene, wenn da wirklich richtige Schwärme an TIE-Jägern, TIE-Fightern vorne dran
Also sie haben
vorbeiziehen.
auf jeden Fall da nochmal nachgebessert. Da merkst du dann auch, da war nochmal ein anderes Budget da, ne, im dritten Teil, im Verhältnis zum ersten Teil.
Ich meine, hier das große Finale.
Das stimmt, ja. Ja, also Star Wars hat sich ja dann auch etabliert eigentlich dann so schon in dem Moment. Und dann haben wir direkt die Szene im Hangar, ne? Also wir sehen wieder so eine Hangar-Szene. Das ist quasi ähnlich so die Szene wie zu Beginn des Films tatsächlich, nur dass wir diesmal da wieder so ein Shuttle von aus der Lambda-Klasse haben und so Red Guards, also rote Wachen aussteigen und dann sehen wir jemanden zum allerersten Mal tatsächlich in Persona, ne? In
Genau,
Natura.
über den hatten wir auch gerade gesprochen. Ehemals Kaiser, jetzt Imperator. Ist auch eine der ein sehr, sehr ikonischer Charakter auch für Star Wars geworden. Also, wenn man mal bedenkt, gerade wenn wir uns die neueren Folgen ja auch angucken, also das ist so Episode 4 bis 5 hatte er eigentlich keine Präsenz und ab diesem Moment, egal welches Star Wars-Medium wir danach bekommen haben, war er immer mit dabei
Ja,
eigentlich.
wir haben ja immer gedacht, Vader ist der Böse, ne? Also der ist der Mastermind hinter allem, aber eigentlich steckt da noch jemand viel Krasseres hinter. Und es ist ja auch spannend, dass Vader ja tatsächlich bei Umfragen, ich glaube seit Jahrzehnten, ja als der Filmbösewicht gilt. Vader.
Ja.
Wo ich mir denke, eigentlich müsste es Palpatine sein. Also da siehst du, wie unterschiedlich da die Wahrnehmung ist, ne? Weil Vader ist ja, also das ist zwischen Palpatine und ihm, also zwischen dem Imperator und ihm, liegen ja Welten, wenn wir jetzt über den Fakt böse oder grausam sprechen.
Genau, also auch manipulativ. Also das ist jetzt nichts gegen die Kompetenz eines Vaders oder Anakins, aber was ja einem Vader immer auch gefehlt hat, war ja diese Raffinesse, die ja Sidious an den Tag gelegt hat. Also das war ja dieses vielschichtige zu plotten, dieses umfassende Netz zu haben an verschiedenen, sagen wir mal, Projekten, die scheinbar völlig unabhängig voneinander sind, aber immer alle letzten Endes auf ein Ziel, also ihn perfekt abgestimmt waren.
Ja.
Und das ist ja was zum Beispiel, also Vader ist brutal und grausam, keine Frage, aber Vader ist am Ende des Tages so immer ein sehr, sehr grausamer Soldat irgendwo, was ist ein General, so, also das ist, aber
Täter, Opfer und Soldat, wie du sagst,
so,
ja.
das ist Vader, aber Sidious ist das nochmal auf den, also ist pure Macht gepaart mit dieser politischen Bosartigkeit und mit dem Sadismus noch dazu.
Ja, er perversiert ja die Macht auch, ne? Da gibt es auch ganz
Ja.
viele, ich sag mal, gibt es auch einiges an Diskussionen drüber, über diese Perversion der Macht. Das ist für ihn wirklich so eine, ja, so eine Art tatsächlich Sexualisierung der Macht auch. Also das ist für ihn wirklich, das ist das, was ihn anmacht. Also die Macht, die pure Macht einfach. Und das sagt er ja auch in den Prequels zum Beispiel. Stimmt schon, ja. Also es ist nochmal eine ganz andere Form von Bösewicht. Und er kommt ja dann aus dem Shuttle und die stehen da ja alle dann auch parat und dann auch General Veers, ne, der auch ja schon zu Beginn des Films dann mit Vader stand, wo Vader ihm noch irgendwie mit dem Imperator gedroht hat und die knien erstmal nieder. Und was ich da interessant fand, er begrüßt ja Vader mit "Erhebt euch, mein Freund".
Die beiden, und das ist ja was, das bekommen wir vor allem im Zusatzmaterial mit, das ist ja eine der interessantesten und seltsamsten Beziehungen überhaupt. Also es ist auch außerhalb des Star Wars-Universums betrachtet. Also das ist
Also
ja.
er sagt ja, also ne, also es ist, man mag ja erst meinen, das ist ein freundschaftliches Verhältnis, was die beiden pflegen, was wir ja bis dahin ja auch wirklich denken können, weil wir haben die ja noch nicht so wirklich interagieren sehen. Aber dass das halt eine ganz miese, toxische Beziehung ist, also eine Sklavenschaft, eine Leibeigenschaft, ist schon spannend. Also es ist so Zuckerbrot und Peitschen, ne? Also er nennt ihn mein Freund und so und damit kann er, glaube ich, Anakin auch immer wieder so ein bisschen das Gefühl geben, so, hey, ich bin ihm noch wichtig. Also das ist wirklich wie eine toxische Beziehung, also Relationship einfach,
Ja,
ne,
das
so.
ist so.
Nur halt auf einer platonischen Ebene, so, ich bin ihm noch wichtig und wir haben es ja schon ganz oft erzählt, dass Sidious ihn ja auch ständig austauschen will oder umbringen will halt auch, ne? Also Vader muss sich immer wieder aufs Neue
Sie
beweisen.
werden das später, gerade Episode 2 und 3, sieht man das ja deutlich mehr. Das ist also, also was Sidious ja auch an Vorbereitung geliefert hat, um ihn dahin zu bringen. Dieses so, er hat nur noch Sidious. Also Vader hat nur noch Sidious als einzigen, auf den er sich verlassen kann, in großen
Ja,
Anführungszeichen.
Anakin hat halt alles hinter sich gelassen und alles ausgelöscht und verdrängt auch, was er mal Gutes hatte im Leben im Endeffekt. Und er hat tatsächlich nur noch diese Person,
Es
ne?
ist in doppelter Hinsicht auch sehr einsam. Es gibt ja nur noch ganz wenig Machtanwender dank der Order 66 im Universum oder vielmehr in der Galaxie.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es so der Punkt der Macht ist halt, ne? Was beide dann da irgendwie zusammenschweißt oder eher irgendwie an Sidious sieht. Ich glaube, an Sidious.
Die einzigen Sith.
Ja, aber ich meine, es ist jetzt nicht die Macht per se, sondern es ist halt diese. weil Sidious ist ja schon jemand, der ja für Anakin in der früheren Zeit ja auch sowas wie so väterlicher Freund war einfach.
Ja.
Na, er hat ihn genannt, mein Junge hat er ihn genannt und so, ne, hat ihm immer gut zugesprochen, hat ihn immer promoted, egal wo, ne, vor den Politikern, vor dem Jedi-Orden und so. Also er hat ihn schon ganz, ganz stark manipuliert einfach, also par excellence. Und ich glaube, das ist eher so eine zwischenmenschliche Ebene zwischen ihm, also wenn man das so nennen kann. Ich glaube, es ist gar nicht so die Macht per se oder dass beide so noch Machtanwender sind oder so. Ich glaube, Sidious ist das eigentlich, glaube ich, auch nicht so wichtig. Also ihm geht es da dann um die Macht per se, also Ausübung, aber gar nicht so um die Religion der Sith oder der Jedi oder so. Ne?
Das ist ja auch mal was, wir hatten es auch in den Machtfolgen drüber, dass man sich auch mal tiefer mit den Philosophien auseinandersetzen muss. Was heißt, also wir hatten es ja mal drüber, was heißt es eigentlich, ein Jedi zu sein? Das haben wir ja schon mal deutlich mehr beleuchtet, aber was ja hier in den Filmen ja noch gar nicht thematisiert ist, was heißt es eigentlich, ein Sith zu sein? Also mehr als nur ein rotes Laserschwert durch die Gegend zu schwingen.
Das ist halt, aber das ist eine gute Frage, aber wir können sie eigentlich auch gar nicht beantworten, weil wir eigentlich gar nichts über die Sith kanonisch so richtig wissen. Also, ne, das, ich glaube, jetzt mit der Acolyte-Serie, die kommen wird, werden wir wesentlich mehr über die Sith erfahren. Und ich glaube, dann macht das auch Sinn, dann darüber zu sprechen, weil ich könnte dir tatsächlich auch gar nicht so richtig sagen. Also mein Wissen über die Sith beruht hauptsächlich auf Legends-Sachen wahrscheinlich, Sachen, die heute Legends sind. Ob die heute noch zutreffen, absolut keine Ahnung. Also wir wissen so ein paar Sachen durch Clone Wars, aber und vielleicht gibt es auch Comics noch und so, aber so richtig wissen, wir wissen mehr auf jeden Fall, was ein Jedi ausmacht, als was ein Sith ausmacht.
Ich glaube, da ist doch deutlich mehr Einblick erforderlich. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel Machtanwendungen wie Sith-Alchemie, die ja auch sehr viel mit der Verwendung von Gegenständen einhergeht, was man jetzt bei den Jedi, mir ist nicht bekannt, dass es Jedi-Alchemie in der Form gibt. Ja, wobei, wenn ich mir gerade überlege, High Republic, das ist natürlich ein sehr modernes Medium, da sprechen sie ja durchaus, wie sie auch Siegelsteine erstellen können, um Machtidentitäten zu isolieren, wenn du an die
Ich überlege gerade, die haben ja diese Statuen, ne, die irgendwie Sith-Magie in sich tragen, also die reinigen die unterm Tempel in Coruscant, ne, also die können die reinigen. Und du hast aber recht, natürlich, weil der Coruscant-Tempel ist natürlich auf dem alten Sith-Tempel gebaut, und da hat man irgendwie so eine Art Siegel halt, Machtsiegel oder so, ich weiß gar nicht, ob das genau erklärt wird, aber stimmt schon, was du sagst, aber es ist eher unüblich für Jedi, irgendwie mit Artefakten zu handeln irgendwie, ne? Das ist schon, bei den Sith ist das echt schon, geht das schon so in diese Nachtschwestern-Richtung rein, ne? Mit Magie und sowas, ne? Und irgendwelche Tränke und das sehen wir auch in Clone Wars, wenn du dich erinnerst, ne? Wo Sidious mit Count Dooku
zusammen ja versucht.
Genau, ne? Mit Blut und sowas, ne? Blutrituale und so einen ganzen Kram. Das ist schon nochmal ein bisschen anders, das stimmt.
Ja, ist halt die Frage, ob die Jedi das vielleicht oder sogar mal wirklich sehr fest in ihrem Repertoire hatten, es aber halt vielleicht auch einfach irgendwann gelassen haben, vergessen haben, weil nicht als wichtig erachtet wurde.
Ja, vielleicht, also es ist sicherlich eine also vielleicht sind es ja auch genau die Gründe, warum, also ich weiß nicht, wie es kanonisch ist, aber, weil da haben wir, glaube ich, auch nicht so richtig Aufzeichnungen quasi, aber in Legends war es ja so, dass Sith und Jedi mal eins waren und sich das gespaltet hat, also es gab so ein Schisma in dem, wie es so schön heißt, im Glauben, und dann hat sich das ja getrennt und dann, dadurch hat sich dann ja Jedi und Sith entwickelt, und vielleicht sind das auch Gründe gewesen, warum man sich getrennt hat, ne? Weil das eine halt schon vielleicht zu weit geht einfach. Irgendwie in irgendeiner Art und Weise.
Wer aber nicht getrennter Wege geht zu diesem Zeitpunkt, sind Sidious und Vader.
Die laufen nämlich da den Gang entlang, genau.
Letztens, worüber die sich ja unterhalten, ist ja eigentlich witzigerweise exakt das gleiche Gespräch, wie Vader ja vor mit dem Offizier hatte.
Ein bisschen zumindest, ja.
Bisher zumindest, was den Bau des zweiten Todessterns angeht. Ich finde es auch sehr interessant, dass also wie diese Szene eine richtige Doppelung ist, nur mit dem Unterschied, Sidious bekommt nochmal so das Dreifache an Militäraufgebot dahin gepflanzt. Zur Begrüßung.
Ja, das auf jeden Fall. Auch Druiden, ne, hat man gesehen. Also, die haben da parat gestanden. Ja, genau. Also, er sagt ihm halt, dass der Todesstern halt, der zweite Todesstern halt planmäßig abgeschlossen wird von den Arbeiten. Und dann führen sie ja ein Gespräch über Luke tatsächlich, ne? Also, der Imperator spürt ja, dass Vader Luke weiter verfolgen möchte. Also, ihn, ne, irgendwie einsacken möchte. Und dass er ihn dann halt eben zur Geduld mahnt und Luke quasi selbst zu ihm kommen wird. Ohne dass Vader irgendwas machen sollte. Und dann sagt er was ich super spannend fand. Er sagt nämlich, sollte er kommen, sollte er ihm sofort zu Sidious bringen. Also sofort, gar nicht mit ihm groß irgendwie Zeit verbringen in seinen Augen. Weil er sagt dann, nur mit vereinten Kräften können wir ihn zur dunklen Seite bekehren. Und das finde ich spannend. Du hast da gerade den Ober-Sith-Lord, der jemals existiert hat, und der zweite Ober-Sith-Lord, der sehr stark war. Und die sagen, hey, wir können das nur zu zweit schaffen, diesen Jungen umzudrehen eigentlich. Und das fand ich spannend. Also das heißt, der Imperator weiß, dass Luke theoretisch die Macht besitzt, seinen Vater zu bekehren. Und das will er halt vermeiden, weil er will ja Vader auch ersetzen, ne? Und das fand ich super spannend.
Ja, genau, das ist so, und das ist ja das Interessante, das ist so, es geht ja nicht darum, Luke an der Stelle zu besiegen, sondern es geht ja darum, ihn zu überzeugen, auf seine Seite zu ziehen. Und was natürlich, womit er Luke definitiv auf seiner Seite hätte, ist, wenn Luke in Sidious seinen Namen Vader niederstreckt.
Genau, das ist ja auch, das ist ja im Endeffekt auch das, was er möchte. Genau, das meinte ich eben. Er will ja Vader dann ersetzen, weil er sieht halt, Luke hat halt scheinbar in seinen Augen mehr Potenzial als Vader. Und finde es aber trotzdem spannend, also dass er sagt, so, hey, wir müssen das zu zweit machen halt irgendwie, weil alleine, du wirst es nicht alleine schaffen und ich auch nicht. Und das ist die Frage, ist das eher so ein Vorwand, so damit das nicht auffällt nach dem Motto, weil er sagt ja zu Beginn dann, bring den ganz schnell zu mir, ne? So nach dem Motto, der darf gar nicht erst mit dir reden. Und dann, dass sie dann doch irgendwie mit vereinten Kräften ihn brechen müssen, in Anführungszeichen. Also.
Ich glaube, es braucht halt diese Konstellation. Also für Sidious ist es halt am besten, diese Konstellation zu haben zwischen dem gescheiterten Vater und ihm, wo er quasi wieder vielleicht auch ansonsten. Also wir wissen nicht, wie Sidious sich jetzt dieses Gespräch wirklich vorgestellt hat im Optimalfall. Ich weiß nicht, ob das, was wir später sehen werden, das ist, was er zu diesem Zeitpunkt im Sinne hat.
Das klingt auf jeden Fall so, ne? Also, es ist so ein bisschen. Luke ist so ein bisschen der Sohn, den Palpatine immer haben wollte, den er in Anakin gesehen hat, auch was das Machtpotenzial angeht.
Du meinst mit mehr Gliedmaß?
Mit mehr Gliedmaßen, genau, und wesentlich agiler. Ne, also das ist halt genau das tatsächlich. Also, und aber er hätte natürlich auch sagen können, hey, Vader und Luke, die machen das gemeinsam. Ne, also dann hätte er einmal so diesen Kettenhund des Imperators, ne, so Vader, und dann hat er halt Luke als ma sehr machtstarken Konterpart halt in irgendeiner Form, ne? Das zeigt halt ja auch wieder, dass er wieder, das sagt er ja auch, ne? Er sagt so, es kommt alles so, wie ich es vorhergesehen habe. Also er ist ja
Ja.
eh der Master im 10D-Schach. Also da müssen wir ja nicht drüber sprechen.
Genau, aber das ist halt auch was. Wir sehen hier einen Palpatine, der sehr, sehr stark damit kalkuliert. Was ich mich jetzt frage, so, wir haben auf der anderen Seite die beiden Jedi-Meister Yoda und Obi-Wan, die mehr oder weniger das Gleiche erstmal auf dem Papier wollen, nämlich dass Luke Vader besiegt. Und darüber habe ich mir sehr lange Zeit keine Gedanken gemacht, aber die beiden haben aus erster Hand erfahren, was für ein Meistermanipulator der Imperator ist. Und ich finde es halt sehr interessant, dass sie gegenüber Luke auch immer Vader als die größte Bedrohung oder ihm als die größte Bedrohung präsentieren, ihn aber nie, zumindest im Film, auf die Konfrontation mit dem Imperator vorbereiten. Irgendwie, ich sag mal, eine Bildungslücke irgendwo in der Jedi-Ausbildung da.
Das könnte man so sehen. Ich überlege nämlich gerade, weil du hast nämlich eine schöne Überleitung gebracht, weil die Szene wechselt natürlich jetzt vom Todesstern und wir kommen nämlich ins Dagobah-System und sind dann auch auf Dagobah. Yoda ist dann, beziehungsweise Luke ist dann zu Yoda, ja, ist bei Yoda angekommen. Und die werden ja auch, das ist ja auch eine etwas längere Szene. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sie vielleicht komplett in der Folge schaffen, weil sie ein bisschen länger ist im Verhältnis zu der jetzt gerade. Und da reden sie ja auch drüber und da warnt Yoda, also wir kommen gleich nochmal im Detail dazu, aber Yoda warnt ihn ja auch vor dem Imperator tatsächlich. Ich glaube halt, es ist einfach Lukes, ich sag mal, so wie in der Ausbildung das Meisterstück, ne, das Gesellenstück oder so, ne, ist das halt quasi Lukes Gesellenstück, seinen Vater halt in irgendeiner Form zu besiegen, was natürlich auch bedeutet, ihn zu töten. Im Zweifel, das ist der Plan von Obi-Wan und Yoda, aber Luke wird ja, werden wir dann später am Ende des Films auch sehen, Luke macht das nämlich anders und dadurch erfüllt ja dann auch Anakin seine Prophezeiung. Na, aber wir sehen halt auch einen Yoda und noch jemand anders nachher, die natürlich wesentlich konservativer reagieren und halt sagen, ja, du musst Vader töten. Aber du hast vollkommen recht, ne? Es ist eigentlich ist der Imperator das größere Übel in dem Ganzen.
Ja, und vor allem bei dem Ganzen denke ich mir so, den muss doch bewusst sein, okay, wenn er Vader besiegt hat, das schützt ihn ja, also egal in welcher Situation er Vader besiegt, als nächstes auf dem Abschussplan muss der Imperator kommen in irgendeiner Form und dass er gegen den gewappnet sein muss. Ich meine, wir haben ja jetzt schon gesehen, Vader hat ja durchaus auch schon versucht, mit den Freunden von Luke ihn zu manipulieren. Das ist jetzt natürlich, sagen wir mal, eher das kleine Einmaleins der Sith gewesen, wenn es um Manipulation geht und jetzt nichts Hochkomplexes. Aber wenn man mal überlegt, Sidious hätte da oder würde ab einem gewissen Zeitpunkt deutlich mehr Aufwand reinstecken,
Ja.
Luke zu sich zu ziehen. Also ich behaupte, Luke hatte das Glück, dass bis dahin Sidious einfach von ausgegangen ist, auch aufgrund seiner Fähigkeiten in der Macht, das fügt sich schon zu seinen Gunsten. Und dass das auch diese Arroganz war, dass er Luke als Bedrohungsfaktor nicht ernst genommen hat. Also im Sinne von Bedrohung, dass er ihm wirklich gefährlich werden kann.
Ja gut, aber hat er ja im Endeffekt, ne? Also er sagt ja auch zu Vader, also dass der, also im Endeffekt das Gespräch, was sie ja geführt haben gerade, das führt ja eigentlich darauf hinaus, dass er ihn ja schon als eine Bedrohung wahrnimmt. Ne? Es ist vielleicht erst im
Ich weiß
Laufe.
nicht, ob es darum geht. Für mich wirkt das eher so, er will Vader aus der Gleichung rausnehmen, weil er genau weiß, dass wenn Vader mit ihm zu viel Zeit verbringt, läuft er Gefahr, dass Vader und Luke ihn gemeinsam stürzen.
Ja, aber das macht ja Luke dann zu einer Gefahr.
Ja, genau, aber darum will er ihn ja direkt bei sich haben. Und ich meine, also mir geht es darum, wenn er Luke, also sagen wir mal, stärker eingeschätzt hätte, dann hätte er auch selber deutlich mehr Ressourcen darauf verwendet, Luke vielleicht auch abzupassen und zu seinen Gunsten schon zu manipulieren.
Naja,
Aber
ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich einen, ich will gar nicht das Wort Plothole benutzen, aber vielleicht ist es einfach eine Schwäche im Dialog, einfach im Skript. Also, dass wir nicht, weil wir sehen Palpatine ja gar nicht. Also, das, was wir zwischen den Episoden, also beziehungsweise, wir sehen ja jetzt gerade auch in Bad Batch immer wieder Szenen mit Sidious und so und auch in anderen Serien immer wieder Querverweise, aber wir wissen ja eigentlich gar nicht so richtig, ja. Diese Dialog, also wir sehen gar nicht diese Beziehung zwischen Vader und Palpatine. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit der eigentlich geplant war in der ganzen Trilogie zu Beginn, so richtig. Also, dass der wirklich so auftritt in der Form oder dass der dieser Mastermind ist und so, weißt du?
also ich könnte mir halt nur vorstellen, würde das heute gedreht werden, dann würden wir eine ähnliche Szene vielleicht bekommen, wie Ezra sie mit dem Imperator hatte, wo der Imperator als gutmütiger Kanzler auftritt. Oder ich meine, Luke hatte ja sehr wenig Ahnung über das, was in der Galaxie abgelaufen ist, selbst als er bei den Rebellen ja dann war anscheinend. Das heißt, er hätte ja auch irgendwie als ein verlorener Jedi gegenüber Luke auftreten können und da als getarnter Meister, wie Maul es ja so ein bisschen bei Ezra gemacht hat, wobei Maul es ja nicht hinterm Ofen gehalten hat, wer er ist. Also wäre es heute gedreht worden, könnte ich mir vorstellen, dass Luke irgendwo auf dem Berg unterwegs ist und dann trifft er zu einem Eremiten, der da wohnt und der ihn dann in der Macht unterweist und dann stellt sich fest, dass das Sidious ist,
Der
so nach dem
Klassiker.
Motto.
Also wir werden es wahrscheinlich erstmal nie erfahren, inwieweit das halt irgendwie geplant ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen Skriptproblem, also Skriptlücken sind einfach, weil ja, Palpatine natürlich in den anderen Star Wars Medien nochmal einen ganz anderen Platz einnimmt jetzt als in der Originaltrilogie. Um aber auf Dagobah wieder zurückzukommen. Also, ne, Luke ist da angekommen und er sitzt dann mit Yoda in der Hütte und man sieht ja ihm auch ganz klar an, dass er irgendwie schwächer geworden ist, ne, und krank ist. Und Luke bemerkt das. Und Yoda bemerkt, dass es Luke bemerkt, ne, und sagt ihm dann auch so, ey, so, wenn du 900 Jahre alt bist, ne, dann wirst du auch nicht besser aussehen als ich. So, also dieser Witz von Yoda halt, den er halt immer so hat, an sich hat, ne. Ja, und im Endeffekt kündigt Yoda ja seinen Tod eigentlich an, ne? Also legt sich hin.
Ich weiß nicht, was Luke das letzte Jahr gemacht hat, außer Pläne zu schmieden, wie er Han befreien soll. Aber da rächt sich natürlich auch, dass er erst jetzt auch nach Dagobah kommt. Also genau das, was sie mir auch prophezeit wurde, als er nach Bespin
Ja,
aufgebrochen wird,
das ist ein
ist.
guter Punkt. Also, das ist zwar nur ein Jahr gewesen, ne, wo er weg war, aber es hat ja scheinbar so viel mit Yoda gemacht, weil Yoda ist zu dem Zeitpunkt auch schon über 800 Jahre alt und der war ja auch schon, als sie noch trainiert haben, war er ja schon auch nicht mehr der Fitteste. Und dieses Jahr hat halt scheinbar viel gemacht und das sieht
Ja.
man ja auch in Lukes Blick einfach die ganze Zeit, ne? Also er ist sich schon gerade bewusst, was jetzt gerade hier so ein bisschen passiert. Und Yoda legt sich ja hin und deckt sich zu und da gibt es ja einen kleinen Fun-Fact: Die Decke von Yoda. Das gibt es in einem der Bücher, ist tatsächlich aus Qui-Gon Jinns Mantel quasi geschnitten worden. Das heißt, das hat man im Nachhinein nochmal quasi so geretconnt nach dem Motto. Fand ich eigentlich ganz schön.
Ist aber ein schöner Retcon,
Mega.
finde ich, weil das ist so. Also für diejenigen, die es nicht wissen, Qui-Gon Jinn ist auch ein Schüler von Yoda gewesen und auch ein Schüler von Count Dooku an der Stelle, bevor man das hinterher wirft.
Ja. Ja, genau, also Count Dooku war der Schüler von Yoda und Count Dooku hatte Qui-Gon als seinen Schüler, genau, ja. Aber ich glaube, es hatte halt auch nochmal ein bisschen mehr zu bedeuten, einfach, ne, weil man, ich glaube, Qui-Gon da werden wir Gott sei Dank schon bald zu den Prequels kommen, wo wir dann auch über Qui-Gon Jinn sprechen werden. Qui-Gon ist halt auch eher ein Querschläger gewesen im Jedi-Orden, würde ich mal behaupten. Also es ist jetzt keiner, der konform war mit allem. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Art von ja, Symbol des Eingestehens, ne, dass man vielleicht nicht richtig reagiert hat zur damaligen Zeit, dass es halt erst überhaupt so weit kommen konnte, weil Qui-Gon ja auch der erste Jedi ist nach 100 Jahren oder noch, nee, nach seit hunderten Jahren, der einen Sith, mit einem Sith gekämpft hat, ne, und das sehen wir auch in Tales of the Jedi, diese Szenen mit Qui-Gon, ne, wo er dann auch dem Rat berichtet und so und man das ja auch gar nicht so wirklich ernst nimmt.
Er wird ja auch sehr lange angezweifelt, ob das auch stimmt, was er sagt. Und Qui-Gon Jinn ist so auch, also er ähnelt in seiner Art auch deutlich mehr den Jedi aus der High Republic, finde ich persönlich. Also als dem Jedi, der, sagen wir mal, draußen lebt und nicht im Herz der Republik auf Coruscant, sondern der eigentlich draußen in der freien Umlaufbahn, da wo die Probleme sind, da wo das Leben stattfindet, unterwegs ist und sich da auch viel stärker von der Macht hinleiten lässt. Und das ist halt auch was, da wäre mal auch so ein What-If interessant gewesen, wenn Qui-Gon Jinn überlebt hätte, nicht nur wie Anakin sich entwickelt hätte, ob er sich anders entwickelt hätte, sondern ich glaube auch in Bezug auf den Jedi-Orden. Also, weil, obwohl er so ein Querulant war, hatte ja Qui-Gon Jinn, das kommt ja später so ein bisschen raus, einen sehr hohen Stellenwert innerhalb des Rates. Also das ist ja, also seine Meinung wurde ja auch sehr geschätzt dennoch.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen das Wort Querulant nochmal ein bisschen relativieren natürlich. Ne? Also er ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie, also ich glaube, man muss natürlich sagen, der Jedi-Orden hat sich verändert. Er war nicht mehr an einem, so ein bisschen mit Martin Luther zu vergleichen. Ne? Also er ist eigentlich, ist er Teil des Ganzen, aber er kritisiert halt viel, weil sich die Religion verändert hat, die Lehren verändert haben und das kritisiert er und das macht ihn dann in den Augen der anderen Jedi, die halt sehr dogmatisch, also dogmatischer sind, zu einem Querulanten. Aber ich finde, er hat jetzt nichts vertreten, was jetzt irgendwie entgegen des Jedi-Tums ist. Ne? Also das im Gegenteil.
Also ich meine, er war halt auch nur deswegen auch nicht Ratsmitglied, weil er sich ja da auch so, sagen wir mal.
Und das ist ja das, was du gerade sagst, ne? Also das zeigt ja auch, dass sein Wort irgendwo einen Wert hatte und dass man ihn wahrgenommen hat auch, weil er ja auch in den Rat kommen sollte. Aber halt eben, weil er halt sich an gewisse Sachen nicht gehalten hat, das nie dazu gekommen ist im Endeffekt. Also er war nicht konform genug, könnte man eigentlich sagen.
Aber wir bekommen dafür jetzt einen anderen Dialog, der auch sehr interessant ist, weil Yoda sagt zu ihm, er braucht kein Training mehr, er weiß jetzt alles, was er zu wissen hat oder was er zu wissen braucht. Und Luke stellt dann stellt dann daraufhin natürlich sofort die Frage, ob er denn jetzt ein Jedi ist, wenn er alles weiß. Und Yoda, der, ich sag mal, auch so ein bisschen einer ist, wie Ben Kenobi, die Jedi sind jetzt auch nicht der Manipulation abgeneigt, sage ich mal, sagt zu ihm, er muss zuerst seinen Vater besiegen, bevor er zum Jedi werden kann.
Bevor er das sagt, finde ich ja, haben wir erstmal ein total wirres, eigentlich total wirre Aussagen von Yoda, muss ich ehrlich gestehen. Also das war so, ne, er sagt dann irgendwie so, ich bin dank der Macht bin ich stark, ne, und jetzt nicht mehr. So, die Abenddämmerung umfängt mich. Also es ist schon schön, aber es ist so, es kommt so. Also ich verstehe den Satz halt zum Beispiel auch nicht. Also ich bin stark dank der Macht, aber jetzt nicht mehr. Also warum hat die Macht ihn verlassen? Also das ist die Frage, ne? Also die sich mir stellt. Also weil er zu alt wird? Also
vielleicht ist ja das auch mit Krankwerden gemeint. Vielleicht gab es ja auch irgendetwas, was ihn ja selber in seiner Balance gestört hat.
Ja genau, aber dann sagt er zum Beispiel auch, das ist nun mal der Lauf der Dinge und auch mit der Macht ist es so. Also was soll das bedeuten? Also ich finde, das ist total wirr. Also ich finde, das kann man überhaupt nicht greifen.
Wenn man es jetzt überinterpretiert, könnte man auch sagen, dass auch die Macht irgendwann vergehen wird. Oder?
Ja, also das könnte man jetzt interpretieren, aber ist das im Sinne des Konzeptes? Also ich weiß es halt nicht. Ne? Also es kann halt auch sein, dass es halt einfach halt eben auch damit zusammenhängt, dass er halt schon einfach sehr, sehr alt ist und halt jetzt gerade Richtung Macht geht quasi, ne? Also stirbt. Aber ich konnte das irgendwie nicht so richtig greifen, was er damit sagen möchte. Ne? Und Luke, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen verwirrt war, halt irgendwie was Yoda da gerade von sich gibt. Er ruft ihn ja auch um Hilfe an, ne, seine Ausbildung halt abzuschließen. Und dann kommt ja auch das, was du gerade gesagt hast, ne, dass Yoda dann sagt, so, ja, du brauchst keine Ausbildung, du weißt schon alles, was nötig ist. Und da finde ich, da hast du die ganz krasse Parallele zu den Sequels, wo Yoda dasselbe zu Luke sagt. Ja, Rey gegenüber.
Ja.
Weil er sagt so, ne, die junge Rey weiß alles, was nötig ist, so, ne? Also es geht eigentlich um was ganz anderes. Also das fand ich da, die Parallele fand ich nochmal sehr, sehr schön.
Und ich finde aber, man muss unterscheiden, weil ich finde, es geht hier nicht darum, Luke weiß eben nicht alles. Also das ist jetzt meine Meinung, muss jetzt vorne ab. Aber hierbei geht es nicht darum, dass Luke alles weiß, um ein guter Jedi zu werden, sondern er weiß alles, um seine Aufgabe in diesem Schachspiel zu erfüllen. Das ist ja auch irgendwo ein großes Schachspiel, was ja da zwischen Yoda und Palpatine ab einem gewissen Punkt ja auch stattfand. Das wäre mir auch nochmal
Thema. Obi-Wan, ne?
Genau, also das ist dieses, die Figuren so in Positionen zu bringen, damit der Imperator gestürzt wird und das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, weil wir hatten es jetzt, also ich meine, ich muss auch diesen Standpunkt innehaben. Wir haben die letzten drei Folgen damit verbracht, also hier drei Filme damit verbracht, aufzuzeigen, dass halt Luke genau diese fundamentalen Ausbildungen auch in der Philosophie der Jedi fehlen, um ein richtiger Jedi zu diesem Zeitpunkt zu sein. Und der Tod seines Vaters wird nicht der erleuchtende, also kann ein erleuchtender Moment sein, will ich nicht leugnen, aber das, also es geht darum, dass er das Gleichgewicht bringt.
Das ist nämlich auch genau der Punkt, weil du gesagt hast, vorhin gesagt hast, also warum hat man zum Beispiel auch über Palpatine nie gesprochen, also Yoda, ne? Also warum haben sie ihn darauf nicht vorbereitet? Und der Punkt ist ja der, dass Yoda als auch Obi-Wan der Überzeugung waren, dass nicht Anakin der Auserwählte war, sondern dass Luke der Auserwählte ist. Und da haben wir ganz viele Stichpunkte, beziehungsweise ganz viele Hinweise, dass Obi-Wan dann auch geglaubt hat, ob er der Auserwählte ist. Ja, weil wir haben die Szene in Rebels, wo Obi-Wan und Darth Maul das letzte Mal gegeneinander antreten und Maul ihn fragt, auf Luke bezogen, ist er der Auserwählte? Und er sagt ja.
Ja.
Und das ist das, was er denkt. Das heißt, er kümmert sich um Vader, alles cool, aber er kümmert sich dann natürlich auch um Palpatine, weil er ist ja der Auserwählte und bringt die Macht ins Gleichgewicht. Das ist eine Missinterpretierung der Vorhersage. Ja, also so Anakin ist jetzt so quasi die Enttäuschung, ja, weil er hat den Jedi-Orden ausgerottet, er hat die Galaxie in Jahre von Dunkelheit gehüllt, gestürzt und jetzt ist es Luke halt, jetzt ist Luke der Auserwählte. Ja, so, und das ist ja, und da haben sie sich ja auch getäuscht. Und das hat ja auch George Lucas gesagt. Also Anakin ist der Auserwählte, nicht Luke. Auch wenn das der Film uns glauben machen
muss. Also ich finde, da ist irgendwo der Fehler im System drin, weil Luke konnte ja nur erfolgreich sein in seiner Aufgabe, weil er sich halt nicht an den Auftrag gehalten hat.
Ja, da hat er bewiesen, dass er, und das ist dann wieder dieses schöne Gleichnis, dass er sich Vader gestellt hat und das Ergebnis davon, das werden wir am Ende des Films dann erst sehen, er hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was von ihm verlangt wird, hat damit aber eigentlich bewiesen, dass, also das hat ihn zum wahren Jedi gemacht.
Genau.
Eigentlich. Und das ist eine Menge Verzweiflung, glaube ich, einfach in Yoda und Obi-Wan. Dass sie sagen, okay, das war jetzt doch nicht der Auserwählte, shit happens, Luke ist jetzt der Auserwählte.
Aber vielleicht, weil du gerade Verzweiflung sagst, aber vielleicht ist es ja genau diese Krankheit, die Yoda dahin rafft. Verzweiflung, dass wenn er jetzt stirbt, ihm ist die Zeit ausgegangen, Leia noch auszubilden als
genau,
Plan
B. Genau, das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang, den du gerade auch wieder machst, also mit Leia, weil Luke will ja dann auch nochmal von Yoda wissen, hey, ist Vader wirklich mein Vater? Also er hat es immer noch nicht so wirklich, also er will nochmal so diese Absicherung vorher haben und Yoda dreht sich einfach so weg auf dem Sterbebett und sagt so, Junge, ich brauche jetzt Ruhe. So, lass mich jetzt in Ruhe, ich kann dir das jetzt nicht beantworten und Luke hakt halt weiter nach und Yoda sagt dann auch er ist dein Vater, also er sagt, das finde ich ganz spannend, weil Yoda hat ja diesen, ich sag mal, umgedrehten Satzbau und er sagt, dein Vater, er ist, dann kommt die Pause und dann sagt er, gesagt hat er dir das, ja? Also er sagt nicht, er ist dein Vater, sondern er sagt ihm, hat er dir gesagt, ne, dass er dein Vater ist? Und Luke sagt dann ja und dann antwortet Yoda halt unerwartet das ist und bedauerlich.
Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, weil Yoda und Obi-Wan sind bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass es Anakin nicht mehr gibt, aber allein weil Vader hätte nicht gesagt, du bist mein Sohn, weil Vader hatte nie einen Sohn.
Das stimmt.
Allein das ist schon ein Geständnis, dass Anakin noch lebt. Und ich glaube, das ist mit diesem bedauerlich auch gemeint. Ich glaube, dieses Bedauerliche bezieht sowohl darauf, dass dass Yoda und Obi-Wan dachten, Anakin sei tot, aber auch bedauerlich, dass Anakin, also noch, also bedauerlich im Sinne, er lebt noch, er ist all die Jahre in Vader gefangen gewesen.
Das sicherlich auch, ne? Also Luke fragt ja dann auch so, hey, bedauerlich, dass ich die Wahrheit jetzt endlich kenne, also über mich und meinen Vater und das Ganze. Und Yoda dreht sich um zu ihm und sagt halt so, bedauerlich ist es, dass Luke es nicht abwarten konnte, ihm die Stirn zu bieten. Also es ist so, es ist ein ganz komischer Dialog. Also er ist doppeldeutig so ein bisschen.
Ja.
Ne? Also er sagt, es ist bedauerlich, dann denkt man, okay, es ist bedauerlich, dass Luke die Wahrheit kennt, aber er bezieht es bedauerlich eigentlich auf etwas, über das sie gar nicht gesprochen haben, nämlich dass Luke halt einfach vor seinem Abschluss des Trainings nicht abwarten konnte, sich Vader zu
Weil
stellen.
er dachte, Vader hätte seinen Vater umgebracht.
Genau, weil Obi-Wan ihm das halt erzählt hat. Und sein Training war nicht abgeschlossen und er war einfach nicht bereit für diese Bürde. Und das erkennt Luke aber auch. Und dann entschuldigt er sich auch bei Yoda.
Das zeigt auch nochmal, wie Luke gewachsen ist in der Zeit. Also das ist
Das
bei
stimmt.
aller harscher Kritik, die er in diesem Podcast immer einfangen muss.
Ja. Es ist halt, du hast halt recht, ne? Es ist halt, Luke ist halt auch eine Schachfigur von Obi-Wan und Yoda. Und das kann man durchaus kritisieren auch. Ne? Also man kann durchaus, wie sie manipulieren Luke auch. Und das werden wir auch in der nächsten Folge. Wir werden nämlich die Folge jetzt schon gleich beenden, weil wir dann auch schon wieder vorangeschritten sind. Aber wir werden dann später halt auch nochmal genau sehen, dass sie auch Luke manipulieren. Und das ist halt einfach diese, ich glaube, diese schiere Verzweiflung, dass das Imperium und die dunkle Seite alles einfach übernimmt und es keine Hoffnung mehr gibt. Also es ist nachvollziehbar, dass sie es machen, aber es ist vielleicht auch nicht unbedingt hilfreich, so einen Jungen, der halt eben mehrfach traumatisiert wurde in seinem Leben, nie eine feste oder später halt alle Leute verloren hat, die ihn irgendwie geliebt haben und die er liebte. Und es ist schon sehr, sehr schwierig. Also es ist auch irgendwo eine tragische Geschichte, wie auch die von Anakin
Das
irgendwie.
stimmt schon. Das hat man ja auch mal thematisiert, diese Last auf seinen Schultern. Ach, übrigens, du darfst nie die Orden wieder
Ja.
aufbauen.
Ja.
Good luck.
Ja, good
So.
luck.
So diese so, Yoda und Obi-Wan stehen so als Geister neben dran.
Ja.
Anakin so, dieser unschuldige Gesichtsausdruck. Hupsalein, ich damals bloß nicht so viele Jedis wieder geschlachtet.
Ja.
Die habe ich hier die Arbeit noch anstrengender für dich gemacht.
Clumsy me.
Ja.
Ja.
Luke ist von vorn, also Luke ist auch ein Gefangener des Schicksals. Und das finde ich halt auch ein schöner Übergang zu dem, was Yoda zu ihm sagt, was finde ich mehr über Yoda aussagt als über die Macht tatsächlich. Yoda sagt ja auch zu ihm, wenn du einmal den dunklen Pfad folgst, für immer bestimmt dein Schicksal davon
Das
ist.
stimmt ja.
Das zeigt ja auch noch immer, dass diese Urfurcht der Jedi, die sich ja wirklich tief in den Orden auch reingefressen hatte, trotz all seiner Lektionen, die Yoda gelernt hat, konnte er auch das bis zum Ende nicht ablegen, diese Angst vor der dunklen Seite. Auch wenn er tatsächlich es gelernt hat, mit seine eigene dunkle Seite zu
Das stimmt
akzeptieren.
ja. Das haben wir in Clone Wars gesehen. Und was Yoda noch für Weisheiten an Luke weitergibt, bevor er dann eins mit der Macht wird, werden wir in der nächsten Woche hören, oder?
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.